DRS 4 Talk.
Willkommen zum Korrespondententalk auf SRF 4 News. Mein Name ist Philipp Meyer. Bei mir im Studio sind Haig Simonian. Er war lange Jahre Korrespondent der britischen Financial Times und ist heute freier Journalist. Und Hans-Jürgen Maurus, er ist Korrespondent der deutschen ARD in der Schweiz. Starten wir ausnahmsweise mit einer Meldung aus dem Ausland. In Deutschland musste ein Bahnhof geschlossen werden, weil Stellwerkpersonal fehlte. Was löste dies bei Ihnen als Deutscher aus, Hans-Jürgen Maurus?
Tja, peinlichst berührt, kann ich da nur sagen. Man hat das Gefühl, wenn man solche Meldungen hört und sich das über Tage oder gar Wochen hinzieht, als würde die Republik in etwa Bananenrepublik abdriften. Man kann es schier nicht fassen. Es wird natürlich auch von den Medien, das muss man fairerweise hinzusagen, das Ganze ziemlich hochgespielt. Also das Mainzer Verkehrschaos bestand darin oder Bahnchaos bestand darin, dass man mehr oder weniger ein Personaldefizit von 15 Personen, sprich minus 8 hatte, also 7 Personen fehlten aufgrund von Krankheit bzw. Urlaub, und dass man ein solches Defizit nicht personalmäßig ausgleichen kann, rechtzeitig durch Planung, wie auch immer, das scheint mir schon geradezu ausgesprochen fantastisch zu sein und schon auch wenig glaubwürdig. Hinzu kommt, dass 70% der Züge in Mainz immer noch gefahren sind. Alle Fußballfans bei der Bundesliga-Begegnung VfB Stuttgart gegen Mainz wurden pünktlich hingebracht, pünktlich wieder davongefahren, also im Sinne, da lief doch noch einiges, aber solche Meldungen sind nicht angetan, die Reputation des Landes zu stärken.
Ja, und die Deutsche Bahn ist ja auch im Ausland nicht so bekannt für Pünktlichkeit, hört man zumindest hier in der Schweiz immer wieder, aber für Sie als Briten dürfte das Ganze ein Schmunzeln ausgelöst haben, weil Ihre Bahnen noch ein bisschen weniger...
Also
die Reputation noch weniger gut ist.
Also natürlich hier war bei den Engländern ein Überraschungsfaktor dabei, Erstaunen und vielleicht genau ein Tick auch Schadenfreude. Also es gibt hier, ich glaube, zwei Elemente. Erstmals, es gilt auch, die Geschichte in Deutschland ist besonders stark, aber auch in der Schweiz, wo wir ein paar Unfälle in der letzten Zeit gehabt haben, erfahren haben, Dinge, die man wirklich nicht erwartet. Man sagte, man glaubte, dass Kontinentaleuropa, aber besonders Deutschland, Schweiz, diese eher teutonische für Engländer Länder, hatten eine andere Kultur, deswegen die Überraschung. Aber was auch vielleicht teilweise überrascht, ist jetzt, das ist ein allgemeinerer Punkt, man glaubte, dass die Deutschen eher rigide Arbeitsmärkte hatten. Das hat sich in den letzten Jahren geändert. Aber man fragt sich vielleicht auch diese Geschichte, die heiligen Urlaubszeiten. Wie kann es sein, auch wenn ein so starken Personalmangel existierte, dass man sich nicht organisiert hat, so dass Herr Schmidt in dieser Woche weg war und Herr Müller in der zweiten Woche und Frau, was weiß ich, in der dritten Woche. Dass alle gleichzeitig weg sein sollten oder sind, ist schon überraschend.
Sie haben es angesprochen, Haig Simonian, auch in der Schweiz müssen wir vermehrt über Schwierigkeiten bei der SBB berichten. Die Verantwortlichen sagen, dass es nicht mit Sparmaßnahmen, dass das nicht das Problem sei. Wie man es zum Teil jetzt aus Deutschland auch wieder aus den Medien hört, es seien halt mehr Züge unterwegs und deshalb käme es auch zu mehr Pannen. Ist das für Sie plausibel als Beobachter, Hans-Jürgen Maurus?
Ich habe schon das Gefühl, dass auch aus der täglichen Erfahrung, ich bin ja ein großer Anhänger des ÖV und lege etwa 90% meiner Reisen in der Schweiz mit der Bahn zurück, dass die Zugdichte immens ist. Sie scheint mir auch viel größer zu sein als in Deutschland. Und hinzu kommt, dass die Bahn schwer investiert. Ich sage nicht nur Zürcher Hauptbahnhof, sondern auch jetzt zum Beispiel die Tatsache, dass man die Stellwerke interessanterweise im Gegensatz zu Deutschland, wo es immer noch sehr dezentral zugeht, jetzt zentralisiert auf etwa 4 Betriebszentren. Das ist ein Projekt, was bis 2016 läuft. Und insofern glaube ich, dass da im Moment auch Durchmesserlinie die Bahn eine Fülle, ja geradezu eine, könnte man sagen, Häufung von Investitionsprojekten hat. Und da kann es schon mal sein, dass man da vielleicht auch mal ein bisschen nicht nur den Überblick verliert, sondern natürlich auch mal technische Probleme hat, die dann nicht auf die Schnelle unter Umständen zu lösen sind.
Die Frage über Wartung ist interessant natürlich und man hat dies gerade in Frankreich neulich gehört. Es gibt da während meiner Urlaub ein Riesentralala, weil die Regierung entschieden hat, jetzt nicht mehr in TGVs, in diese Hochgeschwindigkeitszüge zu investieren nach der jetzigen Runde, aber mehr auf Regionalzüge, auf Pendlerzüge und bei Wartung. Natürlich, Geschwindigkeitszüge, Hochgeschwindigkeitszüge besonders, die sind wunderbare Markenzeichen. Die Leute genießen die, man fährt schneller. Die sind auch natürlich Leuchttürme, Hochtechnologie. Ein französisches Alstom-Unternehmen zum Beispiel oder ein Siemens in Deutschland kann im Prinzip zeigen, schauen wir Sie, Ausländer, wie klug wir sind. Sie können auch diese Produkte haben. Aber selbstverständlich, man muss auch die tagtägliche Arbeit nicht vernachlässigen. Es ist extrem schwierig für eine Außenseite zu beurteilen, ob man das gemacht hat oder nicht.
Wichtiger Punkt von Haig. Ich finde auch, dass man das Paradigma Geschwindigkeit, Tempo, Zeitsparen zum absoluten Paradigma erhoben hat und es Zeit ist für einen Paradigmenwechsel, weil Qualität der Bahn hat eben nicht nur damit etwas zu tun, zu rasen und dann vielleicht noch pünktlich zu rasen, sondern es hat vom Gesamtbild, von der Gesamterscheinung, das ist Infrastruktur, auch die Regionalzüge, gewisse Regionalzüge haben auch in der Schweiz wie in Deutschland zum Teil Material oder auch die Lokomotiven, wo man sich fragt, sind die aus den 50er Jahren oder aus den 60er Jahren? Und da denke ich auch, hier in diese Richtung könnte man investieren, weil nicht einzusehen ist, dass ein Kunde, der von Basel nach Genf düst, ein besserer Kunde sein soll als jemand, der, sagen wir mal, von Bern nach Richtung Interlaken will.
Jetzt hat die Schweizer SBB ja gerade im Ausland eigentlich immer noch ein ausgezeichneten Ruf. Ich hatte gerade Gäste aus Brasilien hier, die waren absolut erstaunt über unser öffentliches Verkehrssystem. Herr Simonian, Sie haben es auch angetönt. Sie haben einen ausgezeichneten Ruf punkto Pünktlichkeit, punkto Sicherheit, punkto Komfort. Das hat also durch die Schlagzeilen, die wir hier im Land hatten, in Deutschland oder Großbritannien nicht gelitten.
Vermutlich nicht. Also jeder natürlich Unfall ist bedauerlich, wenn es um einen Tod kommt, selbstverständlich noch bedauerlicher. Aber die sind, sagen wir es so, relativ kleine Unfälle im Vergleich mit was zum Beispiel neulich in Spanien stattgefunden hat. Also da ist die Verhältnis ganz, ganz anders. Also ich glaube, dieser Ruf der Schweizer Bahn bleibt ausgezeichnet. Vielleicht nur, wenn Leute kommen hier, ein paar Beispiele, wie Sie sagten. Es ist im Prinzip extrem dicht, es ist im Prinzip extrem gut. Man vergisst es, auch hier kann man zu Verspätungen kommen, weil etwas technisch nicht mehr funktioniert oder jemand in Urlaub ist. Also es ist nicht, dass die Schweizer Bahn ein hundertprozentiges, fabuloses Ruf hat, weil hier auch gibt's Ausfälle.
Die Schweizer Bahn ist erstklassig. Sie ist übrigens auch transparent, habe ich festgestellt. Man kann auf der Webseite nachschlagen, wie hoch die Zahl der Verspätungen ist, der verpassten Anschlüsse und ich weiß nicht was. Und vor allen Dingen, das finde ich besonders spannend und auch attraktiv, dass wenn die SBB mal einen Fehler macht, wir erinnern uns an die recht kundenunfreundliche Innovation, dass man sein Ticket im Zug nicht mehr kaufen darf, dann geht der Kunde nicht auf die Straße, sondern er protestiert und dann nimmt man auch mal eine Korrektur vor. Die Neuregelung finde ich nicht optimal. Man muss nämlich erst zum Schaffner hingehen. Das heißt, man muss den Schaffner suchen, um zu sagen, hallo, ich bin da, möchte gern ein Ticket kaufen. Und wenn man das mit 2 oder 3 Koffern oder vielleicht noch Kind und Kegel dabei hat und soll das jetzt so mal im Gang und 50 Mann drängen hinter einem reingehen, dann noch schnell mit dem Geldbeutel das jetzt im Gang abwickeln, stelle ich mir das ein bisschen pragmatisch etwas schwieriger vor.
SRF News, das ist der Korrespondententalk mit AD-Korrespondent Hans-Jürgen Maurus und dem Wirtschaftsjournalisten Haig Simonian. Ein anderer Ort, da ist die Schweiz vom Renommee her nicht so gut dran. Es ist das Thema der Bankdaten. Nun macht die Schweiz wieder einen Schritt in eine andere Richtung. Die Schweiz will es dem Ausland einfacher machen, an Daten von Steuersündern heranzukommen. So soll es künftig auch Amtshilfe geben, wenn die Anfrage entstanden ist, weil ein anderes Land gestohlene Bankdaten bekommen hat. Aber nur, wenn die gestohlenen Daten nicht aktiv gekauft wurden. Das tönt ein bisschen nach einem neuerlichen Kniefall gegenüber dem Ausland, Haig Simonian.
Es ist wahrscheinlich ein neuerlicher Kniefall gegenüber dem Ausland, aber ich würde selbst keine so emotionelle Wortschatz nutzen. Die Welt ändert sich. Man hat das in den letzten Jahren gesehen und diese Änderung beschleunigt sich sogar. Das heißt, ich glaube, man muss ganz realistisch, trocken und objektiv bleiben. Es ist sicher nicht schön für die Schweiz, ein Land, was so viel Wert auf Bankkundengeheimnis seit Jahren gelegt hat, aber tatsächlich, es gibt jetzt Transparenz. Transparenz ist den Nonplusultra geworden und jedes Land, was diese Standards nicht bieten kann, muss sich leider langsam beugen.
Ich bin da völlig anderer Auffassung. Ich halte dies für skandalös, nicht aus Emotionen heraus, sondern schlicht, weil die Unterscheidung zwischen aktiv oder passiv gestohlen ich weder nachvollziehen noch halbwegs akzeptieren kann. Schlicht deshalb nicht, weil das Recht ziemlich eindeutig sein muss. Ich vermute hier ganz stark natürlich eine politische Stoßrichtung. Nur was damit verbunden ist, halte ich nicht nur für abenteuerlich, sondern für hochgefährlich, weil hier eine Erosion des Rechts stattfindet. Und Erosion des Rechts bzw. manipulative Ansätze führen immer zu einem Abwärtsweg. In welche Richtung wissen wir nicht. Aus diesem Grunde würde ich die Alarmglocken jetzt schon schrillen lassen, weil man nicht das Gefühl hat, da steckt vielleicht noch eine Strategie dahinter, aber niemand durchdenkt solche Geschichten, wohin das eigentlich führt. Was ist denn der nächste Schritt? Wissen wir am Schluss wirklich nicht mehr, was rechtens ist und was nicht rechtens ist, was ein Bruch des Strafgesetzes ist oder nicht? Also da habe ich das Gefühl, wenn wir diesen Weg entlang schreiten, dann haben wir aber bald mehr oder weniger eine Beliebigkeit, die nichts Gutes bedeuten kann.
Also wir legitimieren hier in der Schweiz praktisch Diebstahl in gewissem Sinne.
Oder es ist eine bedauerliche Anerkennung, eine neue Welt und dass politische Korrektheit mindestens in diesem Bereich jetzt herrscht und dass ein kleines Land mit 8 Millionen Leuten nicht gegen Länder mit 10-mal, wenn nicht 100-mal so viele Bevölkerung nichts machen kann.
Aber es stört Sie nicht, dass die Schweiz praktisch sagt, ihr könnt mit Hehlerware wieder zu uns kommen und wir liefern euch dann noch mehr.
Es gefällt mir nicht, aber ich sehe keine Alternative in dieser
Geschichte. Ich sehe da schon neue Geschäftsmodelle kommen, dass man natürlich Spezialisten findet für passive gestohlene Bankdaten, die man sozusagen als Zwischenhändler dann zu einem Geschäftsmodell ausbauen kann, um dann Regierungen damit zu versorgen. Wo führt so etwas hin? Das ist unglaublich.
Aber wenn man aus der Sicht der Nachbarländern es betrachtet, es gibt Länder, wir müssen sie nicht nennen, wir wissen alle, die gerne einen automatischen Datenaustausch wünschen und die versuchen, jeden Weg zu finden, um diese neue Welt in Gange zu bringen. Das ist nur ein neuer Hebel, ein anderer Hebel auf der Schweiz.
Aber ein Hebel, den wir selbst anbieten.
Ja, also pardon, was ist besser? Wir haben in den letzten 7 Jahren oder 8 Jahren, mindestens in meiner Zeit hier, gesehen, wo die Schweiz versucht hat, immer zu verhindern. Und wir haben die Resultate dieser Verhinderungstaktik gesehen. Es macht keinen Sinn.
Das ist eine Kapitulation, eine politische. Damit könnte man noch leben, wenn sie nicht eben mit Kollateralschäden in der Jurisprudenz läuft, mit Dimensionen, die wir schlicht nicht absehen können.
Also
was
Hoffnung,
heißt das denn?
Die Hoffnung ist natürlich, dass wir keine Kollateralschäden haben wollen. Wie einfach das sein wird, müssen wir noch sehen. Aber noch ein Beispiel. Sicherheit beim Flughafen oder Flugzeuge. Nach den Attacken vom 11. September, wir wissen, was für Daten die amerikanische Regierung haben will. Am Anfang wollte die EU keine solchen Daten liefern über deinen Reisepass und meine Geburtsdatum und deine Reisetätigkeit. Aber die machen das. Leider, weil die keine Wahl haben. Es ist bedauerlich. Mir gefällt es nicht. Aber nochmals, das ist unsere neue Welt.
Ja, Moment mal. Wenn die EU Daten freiwillig von uns Bürgern herausrückt, ist das qualitativ etwas völlig anderes, als wenn es sich um gestohlene Bankdaten handelt. Es sei denn, wir reden jetzt vom NSA-Skandal, wo ebenfalls Daten natürlich aus der Sicht der Regierung, der entsprechenden Regierung, legal, aber aus Sicht anderer Regierungen, auch der Bürger, illegal entwendet werden. Auch da haben wir einen Konflikt. Da habe ich aber von Seiten der EU niemand gehört, der gesagt hat, wunderbar, was die Amerikaner machen. Nach deren Recht ist das völlig in Ordnung. Aktiv oder passiv gestohlen. Vielleicht sind die NSA-Daten ja auch nur passiv in die Hände der NSA in Washington gelandet. Auch da könnte man sich übrigens wunderbare, fast schon ja Sketche vorstellen oder auch, ja, müssen wir Emil Steinberger fragen, ob ihm da vielleicht gleich eine neue Nummer einfällt.
Immerhin, wer für diese gestohlenen Daten bezahlt, also zum Beispiel die deutschen Bundesländer, die diese CDs gekauft haben, die können nach wie vor nicht auf die Unterstützung der Schweiz hoffen. Also die bekommen keine Rechtshilfe. Ist das nicht quasi eine Absicherung da, dass eine gewisse Freiwilligkeit drin stehen müsste? Das heißt, wer die Bankdaten stiehlt und sie jemandem weitergibt, aus altruistischen Gründen, nehme ich jetzt mal an, da liegt der Fall anders, sagt die Schweizer Regierung. Und wenn jemand aktiv kauft oder selbst staatlich stehlen geht, dann ist das weiterhin, führt das nicht zu einer Herausgabe. Ist das nicht eine Zwischenstufe geschaffen?
Es ist mindestens ein Versuch, immer an gewissen Prinzipien zu bleiben. Es ist ein bisschen wie anderen gestohlenen Gegenstände. Das heißt, die sind gestohlen, ich kaufe die, ich bin im Unrecht. Die sind gestohlen, ich erwerbe die, ohne zu wissen, dass die gestohlen sind, dann ist meine Lage etwas anders. Man versucht dieses Prinzip jetzt auch bei Bankdaten.
Das ist natürlich ein klarer Beweis, dass man sich überhaupt nicht wohlfühlt bei dieser neuen Interpretation, bei diesem manipulativen Ansatz, um politische Freiräume zu schaffen. Man hat eigentlich ein schlechtes Gewissen. Das bestätigt meine These, dass man hier eine Erosion des Rechts betreibt und mehr oder weniger weiß, dass man es tut, aber glaubt, es tun zu müssen. Nur das ist eine Art von Opportunismus, wo ich in der Tat sage, haltet die Truppen zurück, denn welchen Pfad man da einschlägt, das sind sicherlich nicht die Pfade in die Freiheit und schon auch gar nicht die Pfade, die den Rechtsstaat stützen sollen.
SRF 4 News mit dem Korrespondententalk. Eine weitere Meldung aus dem Finanzmarkt ließ in den letzten Wochen aufhorchen. In einem Positionspapier hat die Finanzmarktaufsicht FINMA erklärt, wenn in der Schweiz in Zukunft eine Bank in Schwierigkeiten kommt, wie wir das mit unseren Banken hatten während der Finanzkrise, wenn also eine Bank in der Schweiz in Zukunft in Schwierigkeiten kommt, sollen auch die Sparer ab Einlagen von 100.000 Franken und Obligationäre mithelfen, die Bank zu retten. Es soll also ein sogenanntes Bail-in geben. Was halten Sie von diesem Vorstoß, Hannes Jürgenmaus?
Abenteuerlich. Also das ist für mich die zypriotische Lösung, das zypriotische Modell auf die Schweiz übertragen. Auch nur der Gedanke daran, auch wenn dieses Szenario sehr unwahrscheinlich ist, die Rede ist ja konkret davon, also wenn das Eigenkapital unter 5% fällt, dann würde man zu dieser Radikalmaßnahme greifen. Das wäre natürlich eine extreme Radikallösung mit verheerenden Kollateralschäden. Insofern würde ich der Schweizer Regierung und den FINMA und den entsprechenden Behörden anraten, solche Gedankenmodelle auch nicht nur mit einer 10%igen Wahrscheinlichkeit oder 5%igen Wahrscheinlichkeit zu versehen, weil allein der Gedanke oder das Gedankenspiel im Grunde genommen schon dazu führen könnte, dass sich der ein oder andere Kunde überlegt, ob die Schweiz noch tatsächlich der Hort der Stabilität ist, für den sie sich immer ausgibt.
Eben, ist es denn überhaupt richtig, einem hochrangigen Gläubiger quasi die Probleme des Schuldners anzulasten?
Also, es ist eine sehr schwierige Frage. Was hat diese Finanzkrise uns gelernt? Also, wir haben gesehen, dass Banken zu groß geworden sind, dass auch angeblich solide Banken Probleme haben könnten und dass in einigen Fällen diese Banken nicht nur die Aktieninhaber, aber auch die Anleger, diejenigen, die Obligationen den Banken hatten, auf die nicht stoßen könnten, aber die brauchen dazu Geld aus wo? Aus eine Regierung, aus dem Staat. Und was hat man dann aus diesem Lehren, also als Lehre gezogen? Wir müssen jetzt einen anderen Weg finden. Wir brauchen jetzt eine neue juristische Fassung, und zwar wir eine neue Art Rangliste etablieren können. Wer soll zuerst den Schmerzen tragen und in welche Rangliste soll diese Schmerzen dann weitergehen? In der Hoffnung, dass ein Staat sich nie mehr einmischen muss. Wir haben gesehen, was in Irland passiert worden ist, wo der Staat tatsächlich ganz vom Anfang an Garantien gegeben hat und sich inzwischen deswegen pleite gemacht hat. Wir haben das Gleiche in Griechenland gesehen, obwohl den Staat da keine explizite Garantien an den Banken gegeben hat, und gleich in Zypern. Das ist alles ein Versuch, solchen Tragödien zu vermeiden. Es gibt verschiedenste Wege. Jedes Land versucht im Moment, ihren eigenen neuen juristischen Weg zu finden.
Also lieber den Sparer pleite gehen lassen als den Staat.
Das ist im Prinzip das, was dahinter steht. Idee ist, Sie, Sparer, müssen auch aufpassen, bevor Sie Ihr Geld in diese oder jene Bank investieren. Sie sollten überlegen, welche ist besser geführt. Und das ist auch ein Hebel auf dem Management jeder Bank tatsächlich, weil wenn ein Bank einen Ruf hat, besonders gefährlich geführt zu sein und, klar, ich übertreibe, dann natürlich, die würden leiden, weil im Prinzip wenige Sparer würden ihr Geld auf diesen Bank legen.
Solche Gedankenspiele sind wirklich gefährlich, weil wir wissen, dass natürlich eine der Ursachen für die Finanzkrise auch der Vertrauensverlust war. Wenn das Vertrauen weg ist, dann gibt es einen Banking Run. Solche Gedankenspiele dienen eher dazu, einen Banking Run anzustacheln, als ihn zu vermeiden, weil letzten Endes das Vertrauen nicht käuflich ist. Und ich denke, dieser Vorstoß, dieses Positionspapier zeigt natürlich auf der einen Seite, dass offensichtlich das zypriotische Modell gar nicht so tabu für den Rest Europas inklusive der Schweiz ist, wie man geglaubt hat, einerseits, und andererseits, dass man offensichtlich das Problem too big to fail immer noch nicht gelöst hat, da selbst der Vorstoß der Schweizer Nationalbank vor allem die Schweizer Banken dazu zu zwingen, die das Eigenkapital massiv zu erhöhen, sicherlich ein vernünftiger Weg ist, aber offensichtlich das Problem nicht löst. Und ich glaube, dass man hier vielleicht noch zur radikaleren Lösung, wenn man schon Radikallösung wählt, greifen muss. Das heißt eben auch Zerschlagung der Großbanken in kleinere Einheiten. Das ist möglich. Und vielleicht auch einen neuen modernen Glass-Steagall Act, der vielleicht die Risiken begrenzt. Und unter Umständen könnte man ja sogar auch statt Bad Banks mal Good Banks gründen, also Banken, die überhaupt nicht belastet sind und die vielleicht in der Lage sind, einen Teil des Geschäfts zu übernehmen, bei denen sich die anderen Institutionen übernommen haben.
Jetzt Irland ist das Beispiel, haben Sie gebracht. Der Staat hat massiv gelitten unter dieser Bankrettung. Jetzt in der Schweiz allerdings auf der anderen Seite scheint es gut rausgekommen zu sein. Weder der Steuerzahler hat draufgezahlt, noch die Nationalbank, sondern wir haben am Schluss noch Geld herausgeholt. Also wieso machen wir uns überhaupt Sorgen?
Also ich glaube, es ist höchst theoretisch. Man hofft, dass diese Situation sich nie wiederholen will, sei es in ein südeuropäisches Land, sei es in einem asiatischen Land, sei es in der Schweiz. Die Wahrheit ist wahrscheinlich anders. Gier ist immer dabei, Fehler sind immer dabei. Es wird sich wahrscheinlich wiederholen, irgendwann, irgendwo. Weniger wahrscheinlich in der Schweiz, müssen wir zugeben. Aber ich glaube, dass ein Sparer besser informiert sei und verantwortungsvoller sei in seiner oder ihrer Entscheidung, wo er oder sie ihr Geld anlegen wird, ist nicht schlimm. Ich glaube, es ist eher wünschenswert. Ich glaube nicht allen, aber wenn jemand ein Auto kauft, es gibt viele Leute, die vielleicht zuerst, was weiß ich, eine Stiftung Warentest lesen oder die Crashtests mal schauen, zu sehen, welcher vielleicht Auto besser ist, welcher Auto sicherer ist, vor die entscheiden, ein X oder ein Y zu kaufen. Ich glaube, unsere Welt ändert sich langsam und wir würden auch ein bisschen auch unter Banken ein bisschen so trennen sollen.
Tja, wenn ein Kunde dann 100.000 Franken hat und weiß, die sind wenigstens noch sicher, er hat aber 10 Millionen auf dem Konto, dann wird er schleunigst bei anderen Banken entsprechende Konten gründen und das schön verteilen, je 100.000, dann ist das Problem oder die Lösung hat sich in Luft aufgelöst für die FINMA, das heißt, es ist nicht applikabel, aber es gibt natürlich entsprechend mehr Bürokratie für alle anderen Banken. Im Übrigen, was mir immer wieder auffällt, ist auch ein Ansatz, wo ich denke, wir haben eine Erosion der Begriffe. Wieso sind denn Obligationäre bzw. Bankkunden keine Steuerzahler? Denn das Argument läuft ja immer, die Steuerzahler sollen bei Bankenrettungen geschont werden. Deswegen kommen jetzt alle anderen in der Liste, die Heck zu Recht beschrieben hat, dran, wenn man die Banken dann retten muss. Für mich ist auch ein Kleinsparer ein Steuerzahler und sogar ein Obligationär unter Umständen ein Steuerzahler. Insofern finde ich auch diese ja geradezu rational definierbare Unterteilung schwach, um nicht zu sagen auch falsch.
Wir sind schon praktisch wieder am Ende der Zeit. Ein Thema möchte ich trotzdem noch kurz ansprechen, weil es wahrscheinlich auch direkt mit den Menschen sehr viel zu tun hat in der Schweiz. Die Raiffeisenbank wächst im Hypothekenbereich über dem Markt, also macht mehr Geschäfte in diesem Bereich als andere Banken. Und ihr Chef, Pirin Vincent, sagt, das sei kein Problem. Er will den Schweizern weiter ermöglichen, Häuser zu bauen. Gleichzeitig warnt die Nationalbank immer lauter, dass die Immobilienblase bald platzen könnte. Begibt sich da die Raiffeisen in eine große Gefahr?
Also Tatsache, die Schweiz hat eine steigende Bevölkerung durch natürlichen Gründen und auch Migration. Man baut eifrig für Schweizer Verhältnisse. Die Preise steigen auch stark für Schweizer Verhältnisse. Die Schweiz hat auch in den Anfang der 90er Jahren einmal ein Problem mit einer Immobilienblase gehabt. Aber aus meiner Sicht, obwohl es diese Pockets gibt, diese kleinen Nischen, Genfersee, Zürichsee, wo die Preise besonders stark steigen, im Vergleich mit den Blasen, die man in Spanien, in den USA, besonders gewisse Teilen, noch in London gesehen hat, das ist noch relativ okay. Vielleicht für Schweizer Verhältnisse ist es schon etwas gefährlich, aber ich glaube, ich würde eher mit Herrn Vincent hier entscheiden und nicht mit der Nationalbank.
Ich schlage mich ganz auf die Seite der Nationalbank. Ich glaube, dass die Nationalbank zu Recht seit gut 2 Jahren vor einer Immobilienblase in der Schweiz warnt. Übrigens aus gutem Grund. Die Zinspolitik der Notenbanken, die ja ebenfalls manipulativ ist, das ist ja kein freier Markt mehr, sondern das ist ein Doping, ein Finanzdoping, wenn man so will, hilft natürlich gerade dem Immobilienmarkt, hier auch die Preise nach oben zu treiben und vielleicht als positiven Nebeneffekt natürlich die Baukonjunktur anzukurbeln. Aber wir wissen, in dem Moment, wenn die Zinspolitik sich ändert, und sie wird sich ändern müssen, auch wenn wir im Moment so tun, als seien die Niedrigstzinsen ein Dauerzustand, das ist nicht der Fall. Und dann wird sich zeigen, wer in der Lage ist, dann die steigenden Zinsen zu verkraften. Dann wird man auch sehen, wer wie hoch verschuldet ist, beziehungsweise wie die Banken aufgestellt sind. Und ich meine, die Nationalbank warnt zu Recht.
Also Jean-Pierre Danty, der Vizedirektor, hat in dem Interview am letzten Wochenende in Ihren Augen nicht zu schwarz gemalt.
Überhaupt nicht, im Gegenteil. Ich glaube, dass die Nationalbank sehr behutsam, aber sehr kontinuierlich und sehr nachhaltig und mit starken Argumenten diese Warnung immer wieder formuliert. Man muss sie ernst nehmen.
Ich glaube, es ist die Aufgabe einer Nationalbank, genau solche Warnungen zu machen. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte.
Dies war der Korrespondententalk auf SWR 4 News. Mit dabei waren Hans-Jürgen Maurus von der deutschen ARD und der freie Journalist Heik Simonien. Mein Name ist Philipp Meyer. Hier auf SRF 4 News hören Sie nun das Neueste aus der SRF Nachrichtenredaktion.